Hallo Werder-Fans, bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren. Lebenslang 1 freut sich über deine Unterstützung. Ich zähle auf euch.
Moin zu Lebenstag 1, den Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, wie immer, ich muss ja jetzt mal ein ganz großes Lob an Leo Bittencourt mit dem Augenzwinker machen. Ne? Wird im Nordderby nicht eingewechselt, direkt Vertragsauflösung zum nächsten Sommer. Der zieht wenigstens seine Konsequenzen, ganz richtig cool. Ja, starten wir mal damit. Leo hört auf zum Ende des Jahres, beziehungsweise zum Ende der Saison, nicht des Jahres. War ja sicherlich etwas, was ja, normaler Verlauf ist, oder?
Ja, moin lieber Sepp, moin lieber User. Das nenne ich konsequent, wie du schon gerade gesagt hast. Du hast die richtige Vokabel genannt auf jeden Fall. Ich werde da nicht eingewechselt als Mentalitätsspieler, also verlasse ich den Verein. Ne, schade, ne? War 7 Jahre da, aber ist ja verständlich für ihn. Guck mal, wie alt er ist. Er wird nicht mehr große Chancen haben zu spielen. Er hat Stay vor sich, er hat Lean vor sich. Also die Wahrscheinlichkeit ist ja ziemlich gering, dass er spielen wird. Und als Mentalitätsmonster, was wir gerade schon gesagt haben, wird er ja auch nicht eingewechselt. Also total nachvollziehbar, aber sehr, sehr schöne Worte, die er geschrieben hat. Ich habe die in der Deichstube gelesen oder so, was er da geschrieben hat, dass er auch als Mensch sich weiterentwickelt hat und Bremen. Also das waren echt schöne Worte. Da ist das Werder-Herz als Werder-Fan definitiv nochmal aufgegangen. Schade. Ich hoffe, dass er vernünftig verabschiedet wird. Das hat er sich verdient. Und er hat immer sich auf Deutsch gesagt, wie man so schön im Ruhrpott sagt, den Arsch immer für den Verein aufgerissen. Also bei dem, ich glaube, Sepp, egal was war, auch wenn es spielerisch nicht hingehauen hat, aber er hat immer Einsatz gezeigt. Ich kann mich jetzt an kein Spiel erinnern, glaube ich, oder? Er hat schlechte Leistung gezeigt, ja, wir haben oft über ihn gemeckert, das weiß ich hundertprozentig, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das haben wir oft genug gemacht, aber es war nicht so, dass er so lustlos über den Platz gestolpert ist wie ein Boniface. So, Sepp, und jetzt, wir polarisieren, oder ich polarisiere ja total, Jungs, eine positive Nachricht, ich muss mich Sonntag ab 19.30 Uhr beim Spiel gegen den VfB Stuttgart nicht über Victor Boniface aufregen. Ich freue mich nur darüber, dass er nicht spielt. Ich freue mich natürlich nicht darüber, dass er verletzt ist. Sowas macht man nicht und sowas mache ich erst recht nicht. Auf jeden Fall. Aber ich weiß auf jeden Fall, über den muss ich mich am Sonntag nicht aufregen.
Dann hast du noch 11 andere Spieler oder noch mehr, über die du dich aufregen kannst. Kommen wir sicherlich gleich noch im Verlauf des Gesprächs zu. Aber werden wir mal sehen. Ja, genau. Fällt mit Knieverletzung aus. Hat er, glaube ich, da einen Pressschlag bekommen oder Knie an Knie. Jedenfalls hat heute bei der Pressekonferenz Horst Steffen das auch nochmal erwähnt, dass er nicht dabei ist. Ansonsten gibt es, glaube ich, nichts Großartiges Neues. Allgemeine Verletzten, die Dauerverletzten, die nicht im Kader sind. Dann natürlich die Nachricht, das war auch interessant. Agu und Boniface waren ja beide sogar in dem vorläufigen Kader von Nigeria dabei. Heute kam, glaube ich, dann nochmal die Info, dass beide natürlich gestrichen sind. Agu ja sowieso, weil er halt verletzt ist. Und Boniface leistungstechnisch, da gibt es ja dann noch ein paar andere Namen, die genannt werden bei den Nigerianern. Also da haben wir zumindest den Afrika-Cup jetzt keine weiteren Probleme. Agu, muss man sagen, wurde auch nochmal gefragt bei Horst Steffen auf der Pressekonferenz. Ja, und dachte, ja, okay, vielleicht irgendwie im Laufe des Januars, Ende Januar, kann er dann nochmal vielleicht wieder mit reinschnuppern. Wäre sicherlich nicht schlecht. Max Wöber, der fällt auch nochmal irgendwo ein bisschen aus privaten Gründen. Also haben jetzt leider nichts weiter dazu gesagt. Kann natürlich sein, dass da auch vielleicht was Erfreuliches kommt. Zumindest hatte der Trainer da eher ein fröhliches Gesicht aufgesetzt, als er darüber gesprochen hat. Von daher muss man einfach mal abwarten, was da kommt. Aber wir müssen auch sehen, wir kommen ja nachher sicherlich zu den Aufstellungsthemen und verschiedenen Varianten und hin und her. Bin ja auch schon jetzt richtig gespannt drauf. Wurde natürlich jetzt auch die beiden Weihnachtstrikots vorgestellt. Deswegen mache ich jetzt kurz nochmal eine andere Sache. Heute sozusagen, eigentlich, wenn ihr das hier seht, fangen die vielleicht schon fast an. Frauen heute zu Hause gegen Leverkusen, absolutes Spitzenspiel. Dritter, wir gegen Vierter Leverkusen der Frauen und natürlich mit einem Werder Bremen Weihnachtstrikot mit dem Tannenbaum, also legendär. Und natürlich am Sonntagabend dann gegen den VfB Stuttgart auch. So, Scoop, was wollte ich noch sagen? Koulibaly, mei, da. Da ist die Presse wieder heiß geschrieben. Inter Mailand, AC Mailand, Juventus Turin, jeder will diesen Jahrhundertspieler haben. Also warten wir mal ab, was da alles noch kommt. Am besten wird er sofort verkauft, haben die schon geschrieben. Naja, wir werden mal sehen. Aber das Interesse ist sicherlich da an Koulibaly. Aber ich möchte gerne, nachdem wir schon über das Nordderby interessant und intensiv gesprochen haben, mal über die Aufstellungsmöglichkeiten mit dir reden, bevor wir zu deinem Zettel kommen. Wie sieht es denn auch mit Systemänderungen? Wie sah es denn mit vielleicht 2 Stürmern mal vorne, Scope, oder vielleicht nur einer reinen Dreierkette? Erzähl mal so ein bisschen was von dir.
Ja. Erstmal muss ich sagen, liebe User, ist das Sonntag die unglücklichste Anschlusszeit, die es eigentlich gibt. Ne? Also Sonntag 19.30 Uhr, Okay, wir als Bremer, wir haben doch ein Heimspiel, sage ich jetzt mal so, die sind schnell zu Hause, aber wenn ich die Stuttgarter sehe, 600 Kilometer aus Bremen entfernt, und dann Sonntag 19.30 Uhr so ein Auswärtsspiel, also Respekt vor jedem Stuttgart-Fan, der da hinfährt, okay, der hat nächsten Tag dann Urlaub logischerweise, aber nochmal, also Sonntag 17.30 Uhr ist ja schon ein schlimmer Termin, aber Sonntag 19.30 Uhr, Sepp, das geht für mich gar nicht, das müsste auch abgeschafft werden, meiner Meinung nach, weil das ist ja so fanunfreundlich, das ist ja unglaublich. Also, und das, also, dass uns das auch mal trifft, okay, weil wir gegen einen Spieler, der in der Europa League gespielt hat, deshalb trifft uns das mal, aber wie gesagt, nochmal, total undankbar. Aber das ist Sonntag, ein Sonntag, der sehr, sehr interessant ist, ne? 15.30 Uhr Dortmund gegen Dortmund in Freiburg, 17.30 Uhr Bayern Mainz und dann Stuttgart gegen Werder. Also als neutraler Fußballfan kann man sich die drei Spiele natürlich am Sonntagnachmittag am dritten Advent gut geben, sage ich jetzt mal so. Aber nochmal, für uns, dass wir da als letztes dran sind, 19.30 Uhr, schon sehr, sehr unglücklich. So, Systemumstellung. Lange nach dem Nordderby drüber diskutiert, jetzt fragst du mich, jetzt muss ich natürlich drauf eingehen. Nochmal, Friedl definitiv nicht mehr hinten links, muss ich daraus eine Systemumstellung machen? Ja, wahrscheinlich, weil Isaac Schmidt gibt da, hat der Trainer ja kein Vertrauen zu, sieht man. Also mache ich dann eine Dreierkette, auf jeden Fall. Und in der Dreierkette spielt dann Pieper, Friedl und Yuki. So, aber dann geht's ja schon weiter, wenn ich diese Systemumstellung mache. Jetzt kommt der Pass über 10 Meter sofort zu dir, Sepp. Aber wer spielt dann vorne rechts und wer spielt vorne links vor dieser Dreierkette dann? Wer sind diese sogenannten Schienenspieler? Musst du dann auch den Isaac Schmidt bringen oder wen bringst du dann da? Ein Koulibaly kannst du da nicht hinstellen. Koulibaly kann für mich nur zentral hinten spielen. Aber wenn du diese Systemumstellung machst, nochmal, wer sind die beiden Schienenspieler?
Ja, also ich würde dann nicht mit dem Yuki so spielen, sondern ich würde mit dem Koulibaly, also bei einer rein klassischen Dreierkette, also von vornherein auch, jetzt nicht im situativ im Spiel selber, sondern von der Grundaufstellung her mit Friedl halt im Zentrum, Koulibaly dann auf der linken Seite und rechts Pieper, Schiene, dann würde ich halt, ich würde dann auf einen 3-5-2 gehen als Beispiel, ja, dann machst du von mir aus Stay und Lean weiter in dieser 6er-8er-Position mehr im Zentrum, dann kannst du den Yuki schon auf die rechte Seite bringen, aus meiner Sicht. Ja, der ist ja da schon eh am Beackern rauf und runter. Links wird es, finde ich, schon schwieriger, weil Bangula sicherlich ein reiner Spezialist nach vorne ist, würde ich sagen. Da wird schon, ist also nicht ganz so einfach, wenn man da einstellt. Da kannst du natürlich jetzt eine folgende Überlegung machen, dass du sagst, okay, du nimmst Grüll, weil Grüll sowieso auch oft jetzt in dem System sehr defensiv viel arbeiten musste und zumindest etwas laufstark ist, dass der jetzt richtige Flanken reinbringt und so weiter und so fort. Naja, aber zumindest ist da so ein bisschen, ich denke mal, auch der Wille nach hinten noch da, ist jetzt nicht die optimalste Position. Aber dann habe ich ja schon mal vier reingetan, dann kann ich noch mit Romano spielen und dann kann ich vorne im Sturm, würde ich schon vielleicht eine Überlegung machen, dass der Bangula dann nur weiter vorne spielt, irgendwie so eine Halbposition. Und normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ein klassischer Stürmer noch dazu. Aber Boniface ist ja, scheidet aus generell, oder das ist generell erstmal jetzt für Sonntag. Und Keke Top ist natürlich auch überhaupt nichts gewesen bei dem Spiel. Also ganz schwierig. Ich weiß nicht, ob man dann Puertas, Bangula, Jinma oder irgendwie sowas spielen sollte, weil Puertas, muss man auch sagen, weiß ich nicht, manche sind ja total gehypt von dem, dass das ein super Spieler ist. Der macht ab und zu mal Südl-Steckpässe, okay, bin ich bei allen dabei. Und das Pressing ist manchmal auch gut. Aber so richtig hat er mich auch bisher überhaupt nicht überzeugt. Also ich finde, wir haben einfach ein Sturmproblem, weil wir keinen klassischen Stürmer haben, der mal 10 Tore garantiert. Und das ist halt einfach das Hauptproblem.
Bin ich bei dir? Jetzt die Thematik. Also wie gesagt, dann lass uns so spielen, wie du gesagt hast. Koulibaly, Friedl, Pieper, Yuki, Grüll dann, ne? Habe ich richtig verstanden? Grüll als linker Schienenspieler?
Also ja, weil ich glaube, links wird es ja... Du hast halt sonst.
Entschuldigung, Sepp. Normalerweise Isaac Schmidt. Also normaler gar keine Diskussion. Eigentlich wird ja nur Isaac Schmidt passen, aber zudem hat er kein Vertrauen. Also müssen wir eine Alternative finden. Und die Alternative ist für mich, wie du schon gesagt hast, weil er viel defensiv arbeitet, ist für mich nur Marco Gruhl. Also ja. Ausrufezeichen. Also
ich bin bei dir auch eigentlich, also für beides, jetzt wenn du dieses Dreierkette spielst und die beiden weiter nach vorne schiebst, wäre eigentlich Isaac Schmidt, hätte ich jetzt fast gesagt, so was man gesehen hat. Er war jetzt auch nicht so überzeugend, aber der hat halt auch ein bisschen diesen Offensivdrang. Ich glaube, der hat auch noch beim ersten Spiel nach ein paar Minuten schon ein Tor geschossen damals, ne?
Gegen Leverkusen, ja.
Genau, also von daher wäre das jetzt gar nicht, eigentlich wäre der sozusagen von einem Typ eine ganz gute Lösung, weil dann könnte man auch auch wieder Gröhl vielleicht nach vorne schieben und Bangula ganz nach vorne oder irgendwie sowas und können halt vorne relativ viel mischen, was das angeht. Also diese beiden Stürmerpositionen, die so leicht versetzt vielleicht spielen lassen, weil ich glaube, die würden sich dann auch einfacher tun als jetzt damals, als irgendwie nur Romano eine Spitze war oder nur Puertas oder so. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ja, weiß ich nicht, was mit dem ist. Wie gesagt, der ist ja wenigstens von der, ich glaube, vielleicht vom Defensivverhalten, okay, schwierig, weiß ich jetzt nicht so genau, aber so von der Dynamik grundsätzlich her wäre der ja schon so ein Schienenspieler. Ne?
Ja. Und wie lange hat man bei der Verpflichtung gewartet? Ne? Wie lange hat man auf diesen Menschen gewartet, dass der endlich spielt und dann spielt er fast gar nicht? Ne? Also wie lange hat der Transfer sich hingezogen? Ne? Muss man ja ganz ehrlich sagen, und dann spielt er nie. Aber die Thematik haben wir schon oft genug. Also haben wir jetzt schon mal 6 Spieler, ne? Wir haben den Torwart, den Mio, wir haben den Friedl, wir haben den Pieper, wir haben den Koulibaly, wir haben, ich sage jetzt mal, den Gröhl, wir haben den Yuki. Und natürlich, wie immer, haben wir den Jens Day und wie immer haben wir den Lien. So, jetzt fehlen noch 3 Offensivkräfte. Einer ist natürlich, ein Platz ist auch hundertprozentig vergeben, ist Romano Schmid. So, und dann haben wir noch zwei Sachen, die oben, die offen sind. Also ich tendiere dazu, weil ich finde, wenn man das so sieht, ist Justin so ein, ja, wie soll ich sagen, Lieblingsspieler kann ich nicht sagen, dann wird er mehr spielen. Aber ich glaube, der Horst Steffen hat was an ihn gefressen. Jetzt hat er das Tor in Hamburg gemacht. Also der 10. Spieler ist für mich hundertprozentig Justin. Hundertprozentig Justin. Ja, und dann ist es halt die Thematik. Ist es Kilke Top? Ist es Puertas? Ist es Bangula? Wer ist es, der letzte vakante Position? Und Kilke Top, glaube ich nicht. Ich glaube Bangula. Bangula und Justin. Die schnellen Spitzen vorne haben wir dann, so wird er spielen. Und Keke wird auf der Bank sitzen und wird nicht diesmal von der Wand spielen. Das ist meine persönliche Meinung. Sepp, wie siehst du das?
Ja, schwierig. Also ich glaube, Puertas ist halt auch so ein Spieler, den er ganz gerne hat, weil er natürlich auch ab und zu so punktuell was mitbringt. Da hat man aber auch, glaube ich, noch nicht die richtige Position gefunden. Wir müssen nur, aus meiner Sicht müssen wir schon schauen, also erstmal müssen wir Friedl halt wegkriegen von diesem linken Außenverteidiger oder wie auch immer, ja. Oder Halbaußenverteidiger, ja, Gröhl gibt manchmal verschieben wir uns fast zu einer Fünferkette in manchen Spielen, haben wir in den letzten 2-3 Spiele so gesehen. Aber das ist ja auch nichts da. Dann hast du da Gröhl und Friedl beide so auf so einer linken Position. Das ist einfach Quatsch, ne? So grundsätzlich, auch wenn wir jetzt mal erwähnt haben, Gröhl müsste jetzt da auch spielen, weiter vorne als Schienenspieler. Aber ja. Das, ich weiß nicht, was mit Isaac, wie gesagt, der ist halt, aus meiner Sicht ist er immer beim Training. Ja. 8 Jahre gewartet, du hast es ja gerade schon mal erwähnt, und dann spielt er halt nie. Also ist irgendwie ganz merkwürdig. Auch Čović hat auch der auf der Außenposition. Der kommt auch nie mehr rein. Auch im Zentrum kommt er dann nie mehr rein. Also ganz merkwürdig. Ja. Meine Sache mit Bangula natürlich auch nochmal kommen, weil es ist ja auch der zweitbeste Spieler von den Scorerpunkten her. Ja. Hat wenigstens ab und zu mal so einen Effekt. Da muss halt irgendwas kommen. Man wird dann schauen, dass man vielleicht irgendwo auf 2 Spitzen kommt. Ja? Ich glaube, das wird dem Spiel gut tun, weil dieses so eine Spitze und der soll den Ball halten. Das ist ja anscheinend so ein bisschen bisher so die Überlegung gewesen in den letzten Spielen. Und die anderen rücken danach, hat halt überhaupt nicht funktioniert. Ja? Also ich sage jetzt mal, Keke Top bemüht, aber schafft es nicht, die Bälle festzumachen und zu verteilen. Boniface hätte sicherlich die Technik und so weiter, aber bemüht sich nicht. Also die beiden passen zusammen. Wenn man die jetzt sozusagen mixen würde, hätten wir einen richtig guten Stürmer wahrscheinlich. Mit auch reichlich Erfahrung, aber ja, da fehlt einfach jemand, der dann das spielen kann. Und ich finde, das Spielsystem wäre so oder so halt auch zu sehr auf diesen einen Stürmer dann ausgerichtet. Wenn der dann mal verletzt wäre eine halbe Saison, wäre das ja das gleiche Problem wieder. Aber von daher sollte man irgendwie man kann ja auch mit einem 4-4-2 spielen und diese 2 Stürmer nach vorne bringen. Aber irgendwas sollte er sich mal einfallen lassen. Habe jetzt Pressekonferenz geguckt, naja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob da wirklich jetzt was kommt. Er hätte zwar auch etwas schlechter geschlafen nach dem Derby, aber ich glaube, der hatte ehrlich gesagt vorher noch nicht so richtig eingeschätzt, was ein Derby ist. Das ist so meine persönliche Meinung. Und im Nachgang, das hatten wir, glaube ich, gar nicht erwähnt letztes Mal, kam ja auch nochmal raus. Der HSV hat ja sich schon mal selbst motiviert mit den Plakaten von den Werder-Fans. Der Busfahrer hat denen nochmal was erzählt, die sind nochmal ausgestiegen, sind die letzten Meter zum Stadion gelaufen, also die waren wirklich hochmotiviert, ja. Und man hat halt einfach damals überhaupt nicht gesehen. Da macht man halt zu wenig und da muss viel kommen. Ihr merkt, wir diskutieren hier relativ viel, weil, ich muss jetzt mal sagen, Weidenheim als Beispiel, die sind jetzt ja wieder auf Platz 16 und die waren ja eigentlich schon gefühlt abgestiegen vor 3 Spieltagen. Und das Interessante ist zum Beispiel bei so einer Mannschaft, da sind jetzt ja nur noch 5 Punkte entfernt und die spielen zum Beispiel gegen Pauli. Weiß, da ist auch sicherlich noch das eine oder andere möglich. Und wir müssen dagegen auch spielen, die wir auch quasi überholen könnten. Ja, wenn wir zum Beispiel nicht gewinnen gegen Stuttgart und die nicht gewinnen gegen Frankfurt, können die uns trotzdem noch überholen. Die waren ja auch sehr weit hinten drin mit vielen Niederlagen. Was ich aber sagen wollte, auch die Heidenheimer, die sich immer wieder gerettet haben, standen in der Historie bisher am 13. Spieltag auch nicht besser da mit den Punkten. Das heißt, selbst da, wo die dann nur noch hier Europa League geschafft haben oder Conference League, hatten die nicht mehr als 11 Punkte am 13. Spieltag. Das fand ich schon mal sehr erstaunlich, als ich das jetzt unter der Woche mal gehört hatte vor Ort, weil das der Vorstand da erzählt hat. Von daher sind die, glaube ich, ziemlich realistisch, was ihre Chancen angeht. Das heißt, es ist auch ein großer Konkurrenz, weil wir jetzt hier nicht unsere Punkte holen. Das wollte ich nochmal damit sagen. Die wissen halt, dass sie ihre Punkte einheimsen müssen und leider muss schauen, dass wir hier nicht ins Strudel kommen nach unten.
Ja, selber erstmal Punkt 1, hast du gerade gesagt, Keke Top hat sich stets bemüht. Ruf mal am Montag bei deinem Arbeitgeber an und verlang mal ein Arbeitszeugnis von dir. Und wenn da drin steht, dass du dich stets bemüht hast, dann würde ich mir mal Gedanken machen, auf jeden Fall. Also du weißt, was das heißt. Aber für mich fehlen immer noch die 2 Offensivkräfte, so muss man Namen nennen. Du warst gerade nur ausgewichen. Wer spielt denn jetzt offensiv?
Ja, habe ich da erwähnt. Bangula kannst du spielen lassen.
Kannst? Offensiv. Du sagst kannst. Wer spielt jetzt? Nicht kann.
Also das Problem ist ja, wir reden jetzt hier über schöne Varianten und du weißt ganz genau, dass der wieder mit Koulibaly als Innenverteidiger spielen wird und mit Friedl in der Viererkette. Das wird wieder so kommen, ja. Und alle denken sich, warum, weißt du, wahrscheinlich spielt er sogar mit derselben Aufstellung und tauscht halt irgendwie für Puertas oder so, weißt du? Irgendwie sowas Langweiliges wieder. Wenn du mich jetzt fragst und wir wollen mit 2 Stürmern in Anführungsstrichen spielen, jetzt keine ganz klassischen, aber zumindest mal auf dem Tableau will ich auf jeden Fall einen mit Bangula vorne sehen, eine Position.
Ja.
Und dann wäre ich flexibel und könnte mir halt auch, je nachdem, was wir jetzt da machen, zum Beispiel so einen Justin nochmal vorstellen dazu. Ist natürlich jetzt sehr dynamisch, aber das wäre was, weil wir jetzt ja gesagt haben, wenn wir Grüll spielen lassen, irgendwie links auf der Schiene, auch Bangula und Grüll könnte ich mir gut vorstellen, sowas. Aber ich sehe jetzt halt Kicketop nicht und Bodyface ist ja verletzt und ja, viel mehr gibt's nicht.
Also sind wir uns da schon mal einig, dass wahrscheinlich ein Justin von Anfang an spielen wird?
Ja, ich kann es mir gut vorstellen, hat er auch das Tor gemacht, gute Aktion, wurde jetzt nochmal so ein bisschen gelobt. Ja, aber ich kann mir auch, also in der Realität würde ich fast sagen, ich mache wieder die gleiche Aufstellung und tue da den Justin rein und Puerta das vielleicht nicht oder Justin rein und vielleicht mal Grüll nicht. Ja, irgendwie sowas. Und spielt dann wieder trotzdem mit Keke Top und mit Koulibaly und Friedl als Linksverteidiger, aber sozusagen auf einer Seite. Das ist aber einfach Quatsch.
Ja, das ist Quatsch. Dann zu der Tabellensituation, Sepp, nochmal. Du hast es gerade angesprochen, also vor dem Jahresabschluss spielen wir jetzt noch zu Hause gegen Stuttgart, die sich wieder gefangen haben, die auch Europa League da gut marschieren. Dann spielen wir in Augsburg. Und nach der Winterpause haben wir dann sofort 2 schwere Spiele mit Hoffenheim und Dortmund. Also jetzt gucken wir mal nicht nur kurzfristig, sondern mittelfristig in die Zukunft. Also aus den 4 Spielen musst du schon meiner Meinung nach mindestens 6 Punkte holen, mindestens 6 Punkte, wenn du nicht wirklich ganz tief im Abstiegskampfstrudel reinkommst. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und die Gegner wären nicht einfach. Nochmal, Stuttgart, der UNDAF trifft, wie er will zurzeit. Die sind auch wieder besser drauf. Definitiv, holen sich ja Selbstvertrauen. Dann Augsburg mit dem neuen Trainer, die spielen auch befreit auf. Ne? Die schlagen auf einmal Leverkusen. Also einzig Positive, ich bin da im Stadion, das kann das einzig Positive sein. So, und danach hast du eine Winterpause, eine ganz kurze Winterpause. Und dann kommt Hoffenheim, eine sehr spielstarke Mannschaft, die außer in Dortmund jetzt nicht gut ausgesehen hat, sonst sehen die eigentlich bei jedem Spiel gut aus. Und dann kommt Dortmund in Dortmund. Also selbst die nächsten Spiele sind schon sehr, sehr richtungsweisend. Wenn du da, sag ich mal, nur 2 Punkte holst oder 3 Punkte holst, dann haben wir da herzlich willkommen im ganz tiefen Abstiegskampf.
Ja, bin ich voll bei dir. Jetzt können die Kritiker sagen, ja gut, ihr seid jetzt ja sehr pessimistisch. Was die Richtung angeht, nach oben geht ja auch viel. Da sind ja auch noch 5 Punkte oder 6 Punkte, je nachdem. Aber wenn man Stuttgart mal schlägt, sind wir auch vollkommen bei dir oder bei euch. Ich würde aber auch genau das unterschreiben wie du. Wenn du in den 4 Spielen nicht mindestens 6 Punkte hast, bist du aber ganz tief unten drin, weil ich glaube, dass da noch einiges nachkommt. Und vier Spieltage sind ja viel. Man hat es ja auch gesehen, wie dann manche Mannschaften sozusagen wie Phönix aus der Asche wieder nach vorne kommen, tabellarisch. Ja, und wir kippen ja dann auch langsam. Weißt du? Wir kippen irgendwann auf diesen Bereich pro Spieltag einen Punkt. Und dann wissen wir schon mit 34. Und das ist halt auch so ein Problem. Und ich finde ja auch die Gegner, du hast es ja gesagt, Dortmund, Hoffenheim, schon nicht so schlecht. Ne? Die sind ja recht gut in Form, auch wenn die ab und zu mal eine Schwankung haben. Aber da kann sicherlich auch nichts passieren. Also gerne auch mal eure Meinung, gerne für diese vier Spiele. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant, weil, Scoop, du weißt ja auch, wir greifen jetzt sehr weit nach vorne, geht immer wieder in beide Richtungen. Wenn du jetzt nicht Punkte holst und dann so ein Auftaktprogramm hast und da auch wieder nicht sauber auf die Rückrunde rauskommst, ne? Vielleicht nur mit einem Punkt oder mit zwei Niederlagen, dann brennt es lichterloh. Ihr wisst ja, die ersten Spieltage waren jetzt nicht wirklich gut von uns. Die kommen ja dann ja auch noch.
Genau, genau. Und also, das wäre dann eine mittelfristige Sache, sage ich jetzt mal so. Ich bin hundertprozentig bei dir. Holst du aus diesen vier Spielen weniger als sechs Punkte, dann kommen diese fünf Spiele. Es hilft mir kurz auf die Sprünge. Aus diesen fünf Spielen haben wir. Genau, aber aus diesen fünf Spielen haben wir, glaube ich, nur vier Punkte geholt, glaube ich, ne? An den ersten fünf Spielen.
Das können wir jetzt natürlich live euch sagen. Da haben wir.
Wir haben Leverkusen. Leverkusen haben wir einen Punkt geholt und, glaube ich, am vierten Spieltag gewonnen. Ne? Und das waren dann vier Punkte von möglichen 15, ne?
Genau, da waren wir 15, dann mit vier Punkten.
Ja, siehst du. Und das kommt ja dann weiter. Ich sag mal, wir haben gerade von möglichen 12, dann sind wir 12 plus 15, sind wir bei 27 Punkten. Also die nächsten 9 Spiele schon, sagen wir knallhart. Und da musst du punkten. Du musst die nächsten 4 Spiele, musst du definitiv mindestens 6 Punkte holen. Sonst sieht das richtig erbärmlich aus. Und dann kommt schon, aber das sind Themen, die sind eigentlich jetzt nicht, also man redet ja nicht über umgelegte Eier. Weil wenn es dann nach dem 22. Spieltag so aussieht, dass wir unten drin stehen, ich glaube, dann wird auch eine Trainerdiskussion aufflammen, hundertprozentig.
Aber die machst du auf jeden Fall jetzt schon auf, weil wir nicht mindestens 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen holen, nämlich gegen Stuttgart und Augsburg. Dann müssen wir auch schon anfangen, ganz ehrlich. Also wenn wir nur 1 oder 2 Punkte holen, also reicht einfach nicht. Ja. Die Mannschaft, die ist ja auch, das muss man ja auch mal sagen, mit viel Ambitionen so ein bisschen zusammengebaut worden, hohe Marktwerte teilweise dahin. Und da muss jetzt auch ein bisschen was bei rumkommen. Ja. Wir waren eigentlich ganz gut dabei und wir haben halt immer diese Abzweigung und wir biegen jetzt gerade wieder in die falsche Richtung ab, weil wir holen die Punkte
nicht. Ja, so. Aber jetzt, das ist ja das Schlimme. Das ist ja wirklich das Schlimme. Nur 3 Punkte mehr. Guck mal, wo wir dann in der Tabelle stehen würden. Wir wären, glaube ich, nur 2 Punkte hinter Platz 7. Wir wären total in Reichweite, was das angeht. Und das ist halt das
Problem. Ja, du weißt ja so oft, wie das jetzt über 15 Jahre war. Tobias Wort kannst du nochmal reinschreiben, wie lange wir nicht dabei waren. Immer sehr gerne. Ja. Wenn du dann so dran bist und dann machst du den letzten Schritt nicht, ja?
Genau.
So. Und das ist ja auch so. Deswegen am besten, die Mannschaft kriegt davon jetzt gar nichts mit, was wir besprechen, sondern gewinnt einfach die nächsten beiden Spiele. Dann gehen wir auch sehr freudig in die Winterpause. Und um das zu machen, fangen wir vielleicht mal mit einem Zettel an, damit wir überhaupt mal den Fokus auf den VfB Stuttgart als Gegner lenken können. Und dann haben wir gar keine Chance mehr hier und diskutieren, glaube ich, den gesamten Spielplan noch durch.
Ja, genau, das stimmt. Wie gesagt, wir hoffen natürlich, dass wir die Punkte holen, aber wenn nicht, wie gesagt, unser Gegner zu der, Entschuldigung, dass ich mich so ausdrücke, zu der Scheißanschlusszeit am Sonntagabend 19.30 Uhr ist der VfB Stuttgart. Gegründet wurde der Verein am 9. September 1893, sogar noch 6 Jahre vor Werder. Die Vereinsfarben sind rot-weiß. Mitgliederzahl 126.000, Stand 1. Juli 2025, also auch ein richtig, richtig großer Verein. Erfolge: der VfB Stuttgart ist 5-mal deutscher Meister geworden, 1950, 1952, 1984, 1992 und 2007. 4-mal ist der VfB Stuttgart auch Pokalsieger geworden, 1954, 1958, 1997 und im letzten Sommer, also diesen Sommer, der zurückliegt, 2025. Außerdem standen sie noch im UEFA-Pokalfinale 1989 gegen den SSC Neapel gegen Diego Maradona. Aktueller Trainer ist Sebastian Hoeneß, 43 Jahre alt, hat Trainerkarriere begonnen. 2011 bis 2013 Hertha Zehlendorf die U19 trainiert. Von 2014 bis 2017 bei RB Leipzig U17, U19 trainiert. 2017 bis 2019 Bayern München U19 trainiert. 2019 bis 2020 Bayern München 2 trainiert, auch mit denen Drittligameister geworden. Durften aber natürlich nicht aufsteigen. 2020 bis 2022 war er Trainer in Hoffenheim und seit 2023 macht er sehr, sehr erfolgreiche Arbeit beim VfB Stuttgart. Dann Spieler beim VfB Stuttgart, der auch schon bei Werder eine Jugend gespielt hat, war Dennis Undaff, den Werder leider als Junge aussortiert hat und dann zum Nationalspieler geworden ist. Aktuelle Tabellensituation. Der VfB Stuttgart ist Tabellensechste. 22 Punkte, 21 zu 22 Toren, also ein Minustordifferenz von minus 1. Haben aber schon 7 Spiele diese Saison gewonnen. Ein Spiel nur unentschieden gespielt und 5 Spiele verloren. Werder Bremen ist aktuell Tabellenelfte. 16 Punkte, 18 zu 24 Tore. Also nur 2 Tore mehr reingekriegt als der VfB Stuttgart. Also die Abwehr von beiden ist nicht gerade super drauf. Werder hat bisher 4 Spiele gewonnen, 4 Spiele unentschieden gespielt und 5 Spiele verloren. In der Heimtabelle ist Werder Achter. Wir haben bisher zu Hause 11 Punkte geholt, 8 zu 8 Tore, ziemlich ausgeglichen. 3 Spiele zu Hause gewonnen, 2 Spiele unentschieden gespielt und 1 Spiel zu Hause verloren. In der Auswärtstabelle ist der VfB Stuttgart Tabellenzehnte. Wir haben auswärts bisher 7 Punkte geholt, 12 zu 14 Tore, also schon 14 Gegentore auswärts. Haben davon 2 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden und 4 Spiele verloren. In der Gesamtstatistik gab es in der Bundesliga 112 Spiele zwischen Werder und dem VfB Stuttgart. Eine Tordifferenz von 189 zu 173 Tore. Werder hat 38 Spiele gewonnen, 35 Spiele unentschieden gespielt und 39 Spiele verloren. Also hoffen wir mal, dass wir am Wochenende gleichziehen können. Im Pokal gab es erst 3 Spiele gegen den VfB Stuttgart, 4 zu 2 Tore für Werder, 2 Spiele gewonnen und 1 Spiel im Pokal gegen VfB Stuttgart verloren. Also das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart war am 29. Spieltag letzte Saison, am 13.04. Sonntags, 13.04.2025, haben wir 2-1 gewonnen. Der VfB Stuttgart ging in der 19. Minute in Führung mit durch Sterglu. Der Berg machte in der 32. Minute das 1-1. Dann bekam der VfB-Spieler Woltemade in der 65. Minute eine gelb-rote Karte. Und Berg machte in der 90. Minute unseren Siegtreffer. So, die letzten 5 Spiele, das Formbarometer vom Werder und vom VfB. Werder hat aus den letzten 5 Spielen leider nur 5 Punkte geholt. 6 zu 8 Tore, nur 1 Spiel gewonnen. 2 Spiele unentschieden und 2 Spiele verloren. VfB Stuttgart hat aus den letzten 5 Spielen 9 Punkte geholt. 11 zu 8 Tore, 3 Spiele gewonnen, kein Unentschieden, 2 Spiele verloren. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Die 2 Spiele haben sie in der Bundesliga verloren. Sie haben gegen den HSV 2-1 verloren und haben gegen Bayern 5-0 verloren. Und die 3 Spiele, die sie gewonnen haben, war einmal DFB-Pokal in Bochum und 2-mal Europapokal. Also in der Bundesliga hat der VfB Stuttgart gerade keine gute Serie, wie ich es gerade vorgestellt habe, die letzten beiden Bundesligaspiele verloren. Und wäre natürlich schön, wenn Werder daran angreifen könnte und die Niederlagenserie vom VfB Stuttgart in der Bundesliga erweitern könnte.
Genau, da bin ich nämlich auch guter Dinge. Das Bild scheint sich da so ein bisschen unterschiedlich darzustellen. Ich glaube, wir haben jetzt den 3. Europapokalsieg gestern eingefahren. Ne? Mhm. Aber in der Bundesliga hat es ja gesagt und nur ein Sieg insgesamt. Also ich glaube, da ist gewisse Auswärtsschwäche da für die Mannschaft. Da sollte was drin sein für uns, finde ich. Da können wir sicherlich was holen. Und die sind da nicht so stark oder fokussiert anscheinend, wie man das jetzt vielleicht denkt. Die waren letztes Jahr, glaube ich, relativ schlecht dann insgesamt aus der Saison rausgekommen, ne? 10. oder so. Sogar ja. Hinter unten. Und,
aber Pokalsieger geworden, ne?
Ja, gut. Wenn man gegen Bielefeld gewinnt, kann man auch Pokalsieger werden.
So nämlich.
Kamen sie so da rein in das Ganze und stehen jetzt natürlich wieder besser da. Davor die Saison natürlich richtig gut. Da waren ja gerade vorher mal Tabellenzweiter am Ende, ne? Vizemeister, glaube ich. Und schwieriger Gegner. Börker war nicht mehr dabei, aber du hast ja gesagt, das letzte Spiel war auch am Sonntag, auch eher so Richtung abends hin. Von daher ist auch ein gutes Zeichen. Ich bin ganz optimistisch, dass wir, oder ich muss ja das auch sein, wegen der kritischen Äußerung zuvor, dass wir sonst wirklich in so einen Strudel geraten. Ich wäre jetzt doch mal schön zu Null-Sieg. So. Ich wollte wieder mal ein gutes Spiel wünschen, so ein 2-0-Sieg. Das wäre jetzt mal was Schönes.
Torschützen?
Klicke top, der kommt irgendwann nochmal rein. Und ich will auch mal ein Tor von Bangula sehen.
Ich dachte eigentlich, das wäre so sicher wie Abend in der Kirche. Die letzten Mal hast du immer liegen genannt, aber den vertraust du gar nicht mehr, ne? Den vertraust du gar nicht mehr. Wer hat den Rekord aufgestellt? 76 Spiele, kein Tor für Werder. Jetzt ist es für dich Feierabend, ne? Auf jeden Fall. Jetzt hat er ein Vertrauen missbraucht in der Hinsicht.
Dann macht 2-0,
Okay, 2-0 gegen den VfB Stuttgart ist ein guter Tipp. Hätte ich auch gerne getippt. Dann tippe ich jetzt, ich bin auch mal positiv gestimmt. Ich tippe mal 3-1 für Werder. und Torschützen Jens Day, Justin Jimmer und Bagula.
Ja, dann schreibt auf jeden Fall mal euch eure Tipps, eure Aufstellung rein, eure Diskussion auch. Gerne auch nochmal, das hatten wir ja gesagt, die vier Spieler. Also wir reden nochmal drüber. Stuttgart jetzt zu Hause in Augsburg. Dann, jetzt hoffentlich richtig herum gesagt, müsste es in Hoffenheim.
Zu Hause Hoffenheim in Dortmund.
Aus Hoffenheim, danke. Und dann in Dortmund sein, ne?
Genau.
Genau.
Und wir starten nach der Winterpause sofort mit der englischen Woche. 10. Januar, 13. Januar.
Okay, dann schreibt gerne mal rein, wie viele Punkte aus eurer Sicht notwendig sind, dass wir hier keine Probleme bekommen, was die ganz unteren Ränge angeht. Also das gerne mal reinschreiben. Eure Ideen auch zur Aufstellung, ne? Frage jetzt, warum spielen wir kein 4-4-2 mal? Wird Isaac Schmidt jemals überhaupt noch mal spielen bei Werder Bremen oder Horst Steffen? Oder was ist mit denen? Sollen wir uns jetzt mal von denen allen trennen? Ja, keine Ahnung. Winterpause wird, glaube ich, auch interessant. Wir haben ja das Problem mit unserem Kontingent, mit dem Ausleihen. Richtig viel Geld haben wir jetzt ja auch nicht. Hatten wir ja auch schon mal in der Mitgliederversammlung dann oder in dem Jahresabschluss mitbekommen. Auch wieder mit einem fetten Minus, der damals abgeschlossen, 8 Millionen oder was das war. Also, ja, jetzt kann man noch sagen, wir haben wenigstens noch einen neuen Profi. Schmetkens hat nochmal der Nachwuchsinnenverteidiger, der ja auch, ich glaube, Kapitän der U19 ist von Deutschland, also auch interessant für die Innenverteidigung. Hat jetzt einen Profivertrag bis 29 unterschrieben, sicherlich dann für die Zukunft jemand, der interessant ist. Ansonsten, Scoop, Frauen haben wir jetzt schon mal erwähnt, die jetzt gleich spielen, Topspiel. U23 hat jetzt erstmal Feierabend, die spielen erst im nächsten Jahr wieder. Ja, gerne mal eure Meinung auch für unterschiedliche Aufstellungen oder wie ihr spielen würdet oder wie wir das vorne lösen. Und dann ist, glaube ich, so das Hauptthema. Irgendwie muss es auch mal richtig, es muss eigentlich mehr, muss mehr Leidenschaft auf dem Platz einfach, oder? Das ist zu wenig gewesen.
Ja, oder, das ist
jetzt so. Einfach an wie gesagt, es fehlt mir einfach das eine Spiel. Jetzt sagen wir, ja, Gladbach, okay, du warst ja da, es war auch gut, wenn wir uns das Video angucken, im Nachgang, alle begeistert, schön und gut, aber die waren auch einfach schwach. Mir fehlt halt auch gegen eine ganz gute Mannschaft mal ein richtig begeisterndes Spiel, auch vom Ergebnis her.
Deswegen, wie gesagt, in Leipzig haben wir sehr gut mitgehalten. Also Anfang zweiter Halbzeit müssen wir da mit drei Riesenchancen in Führung zu gehen. Wir haben es ja bewiesen, dass wir es können, aber wir haben wahrscheinlich immer noch die Enttäuschung des Derby-Finals in unseren grün-weißen Adern, muss ich jetzt mal sagen. Und deshalb, da muss jetzt definitiv mehr kommen. Das Stadion muss brennen. Sonntag 19.30 Uhr, Flutlichtspiel wieder, ne? Weserstadion, Flutlichtspiel, hat ja eigentlich immer was, ne? Haben wir ja letzten Mal auch gesehen. Und deshalb, da muss es brennen, auf jeden Fall. Und da müssen die drei Punkte am Sonntag auf jeden Fall her.
Und, was wir jetzt leider nicht haben, bitte gerne reinschreiben. Ich glaube, die Statistik ist auch ziemlich gut, wenn wir mit dem Tannenbaum-Trikot spielen.
Ja.
Aber gibt es bestimmt jetzt noch im Nachgang irgendwann wieder eine Statistik morgen oder so, die dann in die Teilstube oder irgendjemand veröffentlicht. Ich glaube, da ist uns so die Quote der Niederlagen schon sehr gering. Ich glaube, vielleicht
Nur eine einzige Niederlage mit dem Tannenbaum-Trikot, meine ich. Ich meine nur eine einzige.
Also ja, wer noch was dazu weiß, gerne mal reinschreiben. Ich weiß gar nicht, Tannenbaum, wann ist das entstanden? Das muss auch vor damals unter Klaus Allofs, Thomas Schaaf.
Ja, irgendwie so. Ja, genau. Irgendwie sowas, ja. Ich würde jetzt sagen, Anfang 2000 oder Meistersaison, ja, haben wir, meine ich, auch mit Tannenbaum-Trikot gespielt, oder? Meine, in der Meistersaison haben wir schon mit Tannenbaum-Trikot gespielt.
Müsste so sein, ja. Ja. Genau. Und, in dem Sinne, euch coolen erstmal dritten Advent. Wir haben ein geiles Spiel. Viele Punkte. Gerne viele Kommentare reinschreiben, Kanal abonnieren, ihr wisst das, auch gerne mal weitergeben an die Kollegen, die ihr alle noch kennt. Spiel ist ausverkauft. Es gibt noch für jemanden, der VIP-Tickets haben möchte, da gibt es wohl noch Karten, ansonsten ist alles restlos ausverkauft. Das kann ich euch noch zum Abschluss sagen. Alle anderen Sachen haben wir schon besprochen. Transferaktivitäten, Profiverträge, Frauenmannschaft. Gut, die Bühne gehört dir, ich bin raus. Ciao, ciao.
Also da bin ich natürlich sehr, sehr, auch wenn es um den Gegner geht, bin ich sehr positiv überrascht, dass du sagst, das Spiel ist ausverkauft. Also haben die Stuttgarter sogar das komplette Auswärtskontingent genommen. Das ist schon krass. Sonntagabend 19.30 Uhr, Stuttgart-Bremen die Entfernung und komplett 4.000 zu Stuttgart-Fans. Großes Tennis. Also nochmal Chapeau, Chapeau. Ja, mein Rauschmeister gilt heute den Paul Merkler und seinem Freund den Marcel, die Sonntag aus Saarbrücken 6 Stunden nach Bremen fahren und sich das Spiel angucken, sich dann natürlich Montag den Urlaub genommen haben. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr uns 3 Punkte mitbringt. Also lieber Paul, lieber Marcel, viel Spaß. Lebenslang Grün-Weiß.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder erlebt, wo der Fluss den Bogen macht und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der 12. Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich.